Wir finden heraus, was Gott heute will. Ich weiß, das hört sich schon ein bisschen großspurig an. Wie findet man das denn heraus? Habe ich mal ein bisschen nachgedacht und dann kam mir in den Sinn, wenn heutzutage, sagen wir mal, eine Firma ein neues Produkt auf den Markt bringen will, macht man vorher eine Marktanalyse. Da wird bis ins Detail erforscht, was der Kunde möglicherweise wollen könnte. Das betrifft so alltägliche Dinge wie Schokoriegel, aber auch Heckenscheren, Autoreifen und ich vermute erst recht Fruchtjoghurt. Ja, so ist das. Man will herausfinden, was der Kunde will, was dem Kunden buchstäblich schmeckt. Weil sonst kann man sich die ganze Aktion mit den neuen Produkten nämlich sparen, weil man sonst an den Bedürfnissen des Marktes dran vorbei produziert. Tja, vielleicht habt ihr ja ganz ähnliche Gedanken gehabt, wenn ihr von diesem dritten Punkt hört, auf der Liste der Merkmale einer vitalen Gemeinde. Der heißt ja tatsächlich, wir finden heraus, was Gott heute will. Und was hat es dann bitte mit diesem Nachsatz auf sich, wo es heißt, wir können es nicht jedem recht machen, aber uns vom Heiligen Geist leiten lassen? Spannendes Thema. Also was jetzt? Achten wir mehr auf das, was Gott will, oder mehr auf das, was die Leute sich wünschen? Ihr merkt schon, bei dem Thema sind wir mittendrin in dieser ganz großen Grundsatzfrage, nämlich, wie findet man überhaupt raus, was Gott will? Wie findet man das um alles in der Welt raus? Da habe ich erstmal ein bisschen gezuckt. Ja, meine spontane Reaktion wäre, man fragt nach, oder? Wenn ich wissen will, was Rosi möchte, was mache ich da? Ich frage nach, Rosi, was möchtest du eigentlich? Ist doch naheliegend, oder? Ernsthaft, ja, man sollte nachfragen bei Gott. Habt ihr das schon mal gemacht? Gott, was willst du eigentlich? Oh, ich weiß, große Frage. Na klar. Gott, was willst du eigentlich? Ja, wie macht man das bei Gott nachfragen? Sag mal, Gott, was willst du eigentlich? Und ihr merkt schon, das ist die richtig große Mega-Grundsatzfrage, ja? Kann man stundenlang philosophieren. Und da habe ich mir gedacht, ich versuche es mal mit einem möglichst einfach gehaltenen Einstieg in diese Mega-Grundsatzfrage. Wenn man nämlich nach dem Willen Gottes fragt, kommt mir zumindest das Vaterunser-Gebet in den Sinn. Dort gibt es diesen einen Satz, den ihr alle kennt. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Den Satz kennt ihr alle. Das heißt doch, hier in diesem Satz im Vaterunser haben wir es tatsächlich mit dem Willen Gottes zu tun. Wenn ich diese Worte bete im Vaterunser, schließe ich mich damit dem Willen Gottes an. Ich möchte dann also dasselbe, was Gott auch will, mache ich mir zu meinem eigenen Willen. Wenn ich das bete, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Also das heißt doch, hier haben wir es mit dem Willen Gottes zu tun. Ich schließe mich damit dem Willen Gottes an, wenn ich das mitbete. Damit sage ich erstens, ja, der Wille Gottes geschieht im Himmel. Denn der Himmel ist auch üblicherweise der Aufenthaltsort Gottes, wie man so Land auf Land absagt. Wo sonst sollte er sein? Im Himmel, klar. Und dabei ist es ganz egal, ob der Himmel nun der blaue Himmel mit den Schäfchenwölkchen ist oder ob das irgendeine transzendente Daseinsform in der dritten oder vierten oder fünften höheren Dimension ist. In der Ewigkeit, jenseits der uns bekannten Dimension von Raum und Zeit, letztlich spielt das keine Rolle. Im Himmel regiert Gott. Im Himmel hat ausschließlich Gott das Kommando. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Im Himmel hat Gott Heimspiel. Im Himmel passiert ausschließlich der Wille Gottes, weil es sozusagen der Wohnort Gottes ist. Bei dir zu Hause ist das doch auch so. Du bestimmst in deiner Wohnung, welche Tapeten an den Wänden hängen, wie die Wände gemalert sind. Du entscheidest, welche Möbel da stehen. Du entscheidest, was in den Kühlschrank reinkommt. Du entscheidest bei dir zu Hause, wer zu Besuch kommt und wer nicht. Und bei Gott ist das genauso. In Gottes Zuhause im Himmel geschieht ausschließlich der Wille Gottes. Wenn ich also bete, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, sage ich damit zweitens, dass ich auch möchte, dass dieselben himmlischen Zustände, wie sie im Himmel herrschen, auch bei uns auf der Erde herrschen sollen. Okay? Jetzt fehlt uns nur noch eins, nämlich eine Beschreibung der himmlischen Zustände, damit wir wissen, was Gott eigentlich will. So, und jetzt seid ihr dran. Jetzt machen wir mal eine kleine Umfrage unter uns. Was glaubt ihr wohl, wie geht es im Himmel bei Gott zu? Himmlisch. Das ist sowohl salomonisch als auch kryptisch ausgedrückt. Okay, was stellt euch vor, wie geht es im Himmel zu? Bitte. Ich höre. Gibt es kein Leid? Anbetung, hat jemand gesagt? Frieden? Bitte? Lobpreis? Ja? Freude? Jemand hat Gerechtigkeit gesagt. Was gibt es noch? Liebe. Ah, tolle Antwort. Schönheit ist gut. Einzigartigkeit. Interessante Wünsche haben wir da alle. Ja, schön. Noch mehr Ideen? Wie geht es dem Himmel zu? Fröhlich. Super Antwort. Hoffentlich nicht langweilig. Ja. Interessante Gedanken habt ihr da. Ich habe auch noch ein paar Gedanken dazu. Ja, ich glaube, im Himmel gibt es Freude. Kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei, wenn ich an Offenbarung 22 denke. Kein Tod wird mehr sein. Ich denke, im Himmel gibt es direkte Gemeinschaft mit Gott. Und zwar so ganz ungefiltert. Frieden ist wichtig. Und mir fällt auf, wenn ich über den Himmel nachdenke, gibt es viele Sachen, die ich ausschließe, die es im Himmel nicht gibt. Weil ich das gar zu irdisch finde. Also ich finde, im Himmel gibt es keine Eifersucht aufeinander, keine Machtspielchen, keine Ungerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit Gottes. Liebe, Freude, Friede gehört alles mit dazu. So ungefähr stelle ich mir den Himmel vor. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch richtig gutes Essen. Lassen wir uns überraschen. Alles in allem, im Himmel, finde ich, herrschen geradezu paradiesische Zustände. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Im Himmel herrschen paradiesische Zustände. Wenn ich also diesen Satz bete im Vaterunsern, bete ich dafür, dass alle, wie ich finde, diese wunderbaren Dinge, die wir mit dem Himmel assoziieren, dass die nicht nur im Himmel sein sollen, sondern eben auch in der Diesseitigkeit unseres Lebens hier auf der Erde. Ja? Das ist unser Gebetsanliegen. Und ihr Lieben, wenn das passiert, hätten wir buchstäblich den Himmel auf Erden. Davon träumen wir ja manchmal. Den Himmel auf Erden, das wär's. Wenn bei uns derart himmlische Zustände herrschen würden, wären wir ja wirklich fast wie im Paradies. Und in der Tat, zwischen dem Himmel auf Erden und dem Paradies besteht ein enger inhaltlicher Zusammenhang. Was war nochmal ganz am Anfang der Menschheit das Paradiesische am Paradies? Okay, ganz zurückblättern auf die ersten Seiten der Bibel, 1. Mose 1 oder 1. Mose 3. Es war am Anfang das eigentlich Paradiesische, diese ungetrübte Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Das war der Punkt. So wie es beschrieben wird in 1. Mose 3, die Verse 8 bis 11. Und in dieser Geschichte ist genau der Schnittpunkt beschrieben zwischen der bis dahin ungetrübten Gemeinschaft mit Gott und wie es dann auf einmal verdorben wird durch das, was wir den Sündenfall nennen, wenn da auf einmal der berühmt-berüchtigte Wurm drin ist. Ihr wisst schon, die Sache mit der Schlange. Aber erstmal heißt es da, ab Vers 8, ich lese das mal kurz, am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, nämlich die Menschen, wie Gott der Herr im Garten umherging. Okay, könnt ihr euch die Szene vorstellen? Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Bis hierhin ist noch alles in Ordnung. Es sieht so aus, als wenn alles ist wie immer. Und alleine die in diesem kurzen Satz beschriebene Szene ist wirklich fantastisch und wunderbar. Warum? Am Abend nach der Hitze des Tages kommt ein kühler Wind auf und jetzt ist es an der Zeit, wo man im Garten spazieren geht. Ihr, die ihr Garteninhaber seid, macht ihr das auch manchmal im Sommer? Einfach nur so ein bisschen durch den Garten gehen und ein bisschen gucken und sich freuen? Ja, stellt euch das bitte mal vor. Und es sieht ganz so aus, als wenn Gott und der Mensch am Abend gemeinsam durch den Garten gegangen sind. Einfach so. Ganz entspannt, ganz ruhig, ganz friedlich, ganz locker. Man kennt sich, ein Blick sagt alles aus. Wie gesagt, ungetrübte Gemeinschaft. Aber jetzt ist auf einmal alles anders. Plötzlich ist es ganz und gar nicht mehr locker und entspannt, sondern man merkt, hier liegt richtig Strom in der Luft. Der Mensch sucht nicht mehr die Gegenwart Gottes auf, sondern er fängt an, sich vor Gott zu verstecken. Auf einmal ist da Angst, die vorher nie da war. Aber warum? Wenn man weiterliest, steht da: Ängstlich versteckten sie sich vor ihm, also vor Gott, hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief: Adam, wo bist du? Und Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten umhergehen und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Habt ihr gemerkt, da war der Schnittpunkt. Da ist es gekippt. Irgendwas ist da anders geworden. Und zwar etwas ganz Grundsätzliches. Aber was? Woher kommt plötzlich die Angst? Die war doch vorher gar nicht da. Es ist etwas geschehen, das die Verbindung zwischen Gott und den Menschen stört, ja sogar unterbricht, könnte man sagen. Im theologischen Sprachgebrauch kennen wir das als den Begriff von dem Sündenfall. Aber was ist da passiert? Der Mensch ließ sich von den schillernden Versprechungen des Satans dazu verlocken, eben diesen schillernden Versprechungen mehr zu glauben als den Zusagen, die Gott gemacht hatte. Und als Folge davon hat der Mensch die Entscheidung getroffen, diese vertrauensvolle Gemeinschaft und Vereinbarung mit Gott aufzukündigen und etwas anderes zu tun, etwas, was dem Willen Gottes nicht entsprach. Das hat es bis dahin noch nie gegeben. Bis dahin war Wille Gottes auch Wille des Menschen gewesen. Wie gesagt, jetzt passiert was Neues. Und damit mit dem "Ich will aber anders" passiert ein richtiger Dammbruch des Misstrauens gegen Gott. Und der steckt in diesem kleinen Satz drin, den ihr auch kennt, 1. Mose 3, Vers 1, wo steht: Sollte Gott gesagt haben, dass? Ja? Und da ist der Wurm drin. Da kippt's. Hier ist er, dieser Zweifel, diese Auflehnung gegen Gott. Meinst du es wirklich gut mit mir? Ich will anders als du, Gott. Ich weiß es besser als du, Gott. Nur damit wir uns an der Stelle richtig verstehen. Bis dahin war die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen eine freiwillige und rundum harmonisch. Da gab es nichts Erzwungenes. Wer die Wahl hat, kann Ja sagen oder Nein sagen. Und hier an der Stelle sagt der Mensch Nein. Und das hat Auswirkungen. Weil Gott das Nein ernst nimmt, bedeutet das das Ende der Unschuld. Scham und Befremden stellen sich augenblicklich ein. Augenblicklich. Und der Mensch merkt, dass er nackt ist. Und weil er die nackte Wahrheit über sich selber nicht mehr aushält, fängt er an, sich vor Gott zu verstecken und auch vor den anderen Menschen sich zu verstecken. So ist das, wenn man sich gegenseitig nicht mehr vertraut und wenn man anfängt, Geheimnisse voreinander zu haben, dann fängt man an, so ein Image aufzubauen, das man hochhält und den anderen Leuten hinhält. Und vor Gott auch. Und damit fing das Elend der Sünde an. Weil also das Paradies verloren gegangen ist, haben wir heute solche Mühe, unter einer Lawine von Eigenmächtigkeiten, von Versagen, von Schuld herauszufinden, was denn wohl der Wille Gottes sein mag. Und weil der gute Wille Gottes so tief verschüttet ist unter unserem Alltag, aus Egoismus, Eigennutz und dem Drang, dass wir in diesem ganzen Wahnsinn ja auch irgendwie überleben müssen, wird es schwierig. Kriegen wir das nicht mehr hin. Und die Worte Jesu von Liebe, Gerechtigkeit und Vergebung Gottes, alle diese Worte muten uns an wie Botschaften von einem anderen Stern, die komplett weltfremd sind. Hey, Moment mal, guck dich doch mal in unserer Welt um, Jesus. Siehst du eigentlich, was los ist? Und du kommst daher mit Liebe, Vergebung, Annahme und so weiter? Ja, genau das tut Jesus. Weil die Liebe Gottes ist nämlich weltfremd. Sie kommt aus einer anderen Welt, sie kommt aus der Ewigkeit Gottes. Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben aber nun mal nicht mehr das Paradies hier auf dieser Erde. Also was jetzt? Nur gut, dass Gott sich damit nicht einfach nur abgefunden hat, dass der Mensch dieses "Ich will aber anders" gesagt hat. Gott hat was dafür getan, um dem Menschen seinen guten Willen, seine Gemeinschaft nochmal ganz neu nahe zu bringen und um die abgebrochene Beziehung zu Gott nochmal neu anzuknüpfen. Gott streckt nochmal neu die Hand aus und sagt: Hey, hier bin ich. Ich bin für dich da. Dafür gibt es Weihnachten. Ihr kennt die Geschichte. Gott kommt als Kind in die Welt, um den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Um nochmal ganz neu für die Menschen nahbar zu werden. Um uns Auge in Auge zu erklären, wie es sich mit der Gnade und der Vergebung Gottes verhält. Und was dabei rauskommt, wenn wir uns die Maßstäbe Gottes zu eigen machen, wenn wir sagen: Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Damit wir nochmal neu aus freien Stücken die Entscheidung treffen: Ja, Gott, ich will auch das, was du willst. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Paulus beschreibt das in Römerbrief Kapitel 12. Mit ein paar ganz knappen Worten haben wir gerade eben schon in der Schriftlesung gehört. Da steht nämlich: Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Mit anderen Worten, Paulus traut uns das durchaus zu, dass wir das ganz praktisch rauskriegen, was der Wille Gottes ist. Nämlich genau das, das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Und natürlich geht es dabei darum, dass wir uns an den Maßstäben Gottes orientieren. Na klar. Was Gott als gerecht ansieht, sehen wir auch als gerecht an. Was der Liebe und der Gnade Gottes entspricht, soll auch unser Leben prägen. Das ist die Art, wie unser Leben ausschauen soll. Und wir merken, hier geht es mehr darum, eine generelle Linie zu haben. Es geht gar nicht so sehr darum, so eine detaillierte Punkt-für-Punkt-To-Do-Liste abzuarbeiten. Alles, was den Menschen etwas von der Liebe und der Gnade und der Vergebung Gottes vermittelt, das tut. Das ist der Wille Gottes für uns. Wir sollen also mit den Schwachen, mit den Schwächen, mit den Verfehlungen und den Sünden der Menschen genauso umgehen, wie Gott auch mit unseren Schwächen, Verfehlungen und Sünden umgeht. Ihr wisst schon, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Gibt es auch im Vater unser. Und dazu gehören auch Gerechtigkeit, Liebe, Gnade, Annahme im Namen Jesu. Und wenn wir anfangen, so zu leben, nennt man diesen Lebensstil im christlichen Sprachgebrauch Heiligung. Dass wir diese Maßstäbe Gottes in unser Leben einbauen und übernehmen. Wird so beschrieben in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und alles, was das fördert und umsetzt, entspricht dem Willen Gottes. Das tut. Und wir merken, da können wir lange was tun. Da gibt es ganz viel zu machen. Und wir schaffen das auch längst nicht immer, weil das eine ständige Herausforderung ist. Na klar doch. Noch ein Zitat aus Kolosser 4, Vers 12. Das ganz am Ende, wo die Briefgrüße kommen. Es grüßt euch auch Epaphras, komischer Vorname, ich weiß, der heißt aber wirklich so. Epaphras, der Knecht Jesu Christi, einer von euch. Jetzt kommt's. Immer kämpft er für euch im Gebet, dass ihr vollkommen werdet und ganz durchdrungen seid vom Willen Gottes. Also der Epaphras betet dafür, dass wir alle Zeit durchdrungen sind vom Willen Gottes, dass das unser Leben prägt. Wir brauchen das auch. Wir brauchen Gebetsunterstützung, weil wir nämlich im Alltag längst nicht immer restlos durch und durch durchdrungen sind vom Willen Gottes. Wir schaffen das nicht immer, dass der Wille Gottes so präsent ist in unserem Leben, dass er all unser Reden und Tun prägt. Und doch gibt es Hoffnung. Der Heilige Geist Gottes, der in uns wohnt, gibt nämlich nicht auf. Das ist die gute Nachricht an der Stelle. Und deshalb geben wir auch nicht auf. Ich schließe mit Philipper 1, Vers 6. Da sagt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Dazu kann man laut Amen sagen. Darüber freue ich mich. Dass Gott die Zuversicht hat, ja, ich werde an dem Georg Schilling bis zu seinem Lebensende weiterarbeiten. Und dass es darum geht, dass der Wille Gottes in meinem Leben zum Zuge kommt. Zugegeben mal mehr, mal weniger. Aber ich bin froh, wenn Gott sich in mein Leben einmischt. Und mir immer mal so ein bisschen auf die Schulter tippt und sagt, hey, guck mal, wie wäre es denn, wenn du dich in dieser Situation an meine Liebe und an meine Vergebung hältst? Die gebe ich dir doch auch. Und das macht mich fröhlich. Amen.